Und was passiert, wenn man Einzelgespräche führt in Konflikten? Es entsteht unglaublich viel Misstrauen. Es gibt wirklich Führungskräfte, die bei mir anrufen, ich mit denen spreche und ich dann die Frage stelle. Diese Art von Goodwill-Erklärung, die klingen erstmal sehr gut und sie sind auch sehr einfach, weil sie kosten nichts. Sie sind nicht sperrig in keiner Weise. Und es ist ja schön, wenn wir denen vertrauen, aber was man wirklich braucht, ist sowas wie eine Vereinbarung. Also wann immer dieser Wunsch ist, dass es besser wird, versuche es so konkret und operationalisierbar und terminiert und klar wie möglich zu machen.
Dass eine Vereinbarung tatsächlich so sein soll, dass theoretisch jeder unter diese Vereinbarung eine Unterschrift setzen könnte.
Hm. Wo wirklich, also wir 2 Tage lang hart gerungen haben, wir waren völlig fertig, einmal durch und dann habe ich gesagt, so und bitte jetzt unterschreiben. Und dann hat wirklich eine Person gesagt, nee, mache ich nicht.
Mediation Mindset. Konflikte nachhaltig klären. Der Podcast von und mit Tilman Metzger.
Ja, moin Tilman.
Hi Philipp, schön dich wiederzusehen.
Ja, danke, dass ich in deinem Podcast sein darf. Ich mache ganz kurz die Reise auf der wir gerade sind, weil wir haben in der vorherigen Episode Nummer 3 darüber gesprochen, keine Angst vor Konflikt zu haben. Das haben wir so ein bisschen auch untermauert mit persönlichen Erlebnissen und auch, ja, wie wir das erleben. Jetzt wollen wir darüber sprechen, was ist denn eigentlich produktiv am Konflikt? Warum sollte man denn die Angst verlieren? Und vor allem, warum lohnt es sich denn auch, die Angst zu verlieren? Und ich würde einfach gerne so eine breite Frage auch direkt einfach an dich stellen. Was ist denn produktiv an Konflikt und warum macht es Sinn, diese zu klären und nicht diese zu vermeiden? Und ein kleiner Kontext, mich interessiert da tatsächlich in dem Fall vor allem die Berufswelt. Also wenn ich vielleicht Führungskraft bin oder wenn ich in der Berufswelt unterwegs bin, warum sollte ich mit meinem Team einen Konflikt klären?
Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr große und fast schon philosophische Frage und die auch wirklich reingeht in das, woran der Betrieb glaubt, ne? Also ich glaube, das ist auch eine Frage, wie ist ein Betrieb aufgestellt und möchte er das? Und deswegen, also wenn ein Betrieb wirklich Konflikte produktiv nutzen will, was hat er davon? Und es ist einfach so, dass wir Menschen den ganz großen Vorteil haben, dass wir nicht einfach nur genetisch programmiert sind und einfach nur 90 Jahre lang sozusagen eine fixe DNA abspulen, die sich fast identisch ist, sondern wir sind ja doch sehr, sehr, sehr verschieden als Menschen. Na, im Rahmen von Enneagramm befasst uns damit, dass es Menschen gibt, die mehr sicherheitsorientiert sind, die mehr auf Fakten und Informationen gucken. Es gibt andere Menschen, die mehr beziehungsorientiert sind, die darauf achten, dass das Beziehungsgefüge im Team stimmt und dass die Stimmung, die Atmosphäre stimmt. Und es gibt wiederum Menschen, die mehr autonomie- und handlungsorientiert sind, die sagen, naja, Informationen sind schön und Beziehungen sind auch schön, aber am Ende muss man auch mal irgendwas tun. Am Ende sind wir eigentlich hier, um was zu produzieren und nur denken und nur fühlen reicht da auch nicht. Man muss irgendwann mal was tun. Und das nur so mal an diesem Beispiel, also ein richtig gutes Team hat eben Mitglieder, die für diese 3 Werte stehen, sage ich mal, oder für diese 3 Grundbedürfnisse stehen. Wir brauchen, bevor wir handeln, genug Informationen. Wir brauchen, damit wir gut zusammen handeln, eine gute Beziehung. Und am Ende brauchen wir auch Leute, die bereit sind zu buckeln, sage ich mal, und ins Risiko zu gehen und zu tun, auch wenn im Tun immer ein Risiko liegt, dass man scheitert, zum Beispiel. Und das Tun auch anstrengend sein kann. Und also, ne, Tun ist the proof of the pudding. Also da sieht man dann, okay, was wird jetzt? Ne, reden kann man viel und so. Also, Und im Grunde genommen kann sich das, wenn man im Konflikt steckt, können diese 3 guten Gründe, wir brauchen erste Informationen, wir brauchen eine gute Beziehung, wir müssen auch was tun, diese 3, die ja eigentlich nebeneinander gut sind, die können sich anfühlen wie sich gegenseitig ausschließend. Ne? Also da ist so jemand, der ins Tun kommen möchte und sagt, ah, dieser Bedenkenträger, ah, der braucht noch die nächste Vorschrift und so geht das nicht. Wir wissen noch, wie es lang geht, ja. Und dann andersrum derjenige, der so sicherheits- und faktenorientiert ist. Ja, so mit solchen unbedachten Leuten, die so losstürmen und einfach machen, damit sind wir schon oft genug in die Scheiße geritten. Man muss erstmal nachdenken und dann handeln. Und dann die dritte Person, die so links und rechts guckt und um die Beziehung bangt und sagt, komm, lass uns erstmal einen Tee trinken und hinsetzen und bald drüber so. Und wo dann die beiden anderen wiederum genervt sind, wieso, das geht doch jetzt nicht um die Beziehung, wir wollen hier was sachlich klären, so, ne? Und wo man dann aus der jeweiligen Hypothese heraus meint, Recht zu haben, damit es ein Erfolg wird, brauchen wir mehr Informationen, damit es Erfolg wird, brauchen wir bessere Beziehungen, damit es Erfolg wird, müssen wir endlich mal was tun. Ne? Und das kann sich im Konflikt wie Ausschließung und der Betrieb, der für Offenheit im Konflikt ist, der gibt allen drei Perspektiven eine Bühne, weil sie alle drei wichtig sind. Und weil das erfolgreiche Team alle drei Perspektiven gleichzeitig beherrscht oder beherzigt oder auch an der richtigen Stelle beherzigt. Ne? Es gibt ja verschiedene Phasen auch in Projekten. Ne? Und das ist, finde ich, das hat einen Betrieb von einer offenen Konfliktaustragung, dass die natürlichen Kompetenzen, für die Menschen stehen, aber auch die erlernten Kompetenzen, die Ausbildung und Qualifikation für die Leute stehen, die Erfahrung, dass die erstmal auf den Tisch kommen können. Und dann erst, wenn die auf den Tisch kommen und auf dem Tisch sind, gibt's die Weisheit der Gruppe. Die Weisheit der Gruppe gibt's erst dann, wenn die Gruppe ihre Hirne vernetzt und ihre Herzen vernetzt. Und Konfliktaustragung heißt, ich vernetze da, was brodelt an Widerspruch. So.
Also was ich jetzt verstanden habe, ist, wenn ich es mal versuche, so ein bisschen zusammenzufassen, dass diese unterschiedlichen Perspektiven, die Menschen einfach von sich aus mitbringen, dass diese auf ein bestimmtes Thema oder Situation auch einen bestimmten Blickwinkel haben. Und aus meiner Sicht, das sind jetzt meine Worte, auch eine gewisse Intelligenz mitbringen, dass hier etwas zum Beispiel bedacht wird oder dass hier wirklich jetzt mal eine Entscheidung getroffen werden muss. Oder dass hier gerade, wenn ich jetzt auf die Herzebene gehe, zum Beispiel jemand komplett übersehen wird und irgendwie eigentlich hier einen Beitrag hat, der einfach nicht gehört wird oder jemand unmotiviert ist.
Ja.
So, und dass diese Ebenen in dem Konflikt erstmal benannt werden und leben dürfen.
Ja.
So habe ich es jetzt verstanden. Würdest du sagen?
Ja. Genau, also Konfliktaustragung heißt für mich, also da kann man natürlich verschieden drauf gucken, was Konfliktaustragung ist, also nach unserem Verständnis heißt das erstmal, die Unterschiede dürfen und sollen auf den Tisch. Und unser Rat als Klärungshelfer wäre, erlaube es, dass die erstmal ungeschminkt und unzensiert auf den Tisch kommen. Wenn du schon in der Konfliktaustragung willst, dass die Leute ganz nett sind und dass es ja alles sich ganz nett anfühlt, dann ist garantiert, dass die Leute zurückhalten, dass sie nicht die volle Infos bekommt. Und ich möchte auch nochmal ein weiteres...
Ganz nett und, darf ich die Alternative noch, ganz nett oder, was auch ist, sofort eine Lösung finden.
Ja, ganz genau.
Das ist
ja
auch ganz oft, man springt sofort ans Ende und überspringt diesen ganzen Teil, der eigentlich emotional werden könnte.
Der emotional werden könnte und wo aber auch das Gold der tieferen Informationen liegt. Ne? Also diese schnellen Lösungen sind ja oft Kompromisse und sind oft Scheinlösungen, die tatsächlich die Leute nicht weiterbringen, die sich nicht bewähren. Also ich arbeite ja auch viel im industriellen Betrieben und da geht es auch oft darum, dass Dinge repariert werden und Fehler gefunden werden müssen. Das ist immer die Metapher. Also bevor du anfängst, eine Maschine zu reparieren, willst du erstmal eine gute Diagnostik machen. Was nützt dir das, wenn du bei dem ersten Husten der Maschine sofort irgendwas austauscht, aber nicht genau hinschaust, was ist eigentlich los? Und so ist das mit Menschen in gewisser Weise auch. Und ich wollte das auch nochmal beziehen. Es ist ja nicht nur, dass wir als Menschen verschieden sind und dass darin Gold liegt, sondern wir sind auch von unserer Rolle her verschieden. Also ein ganz klassischer Konflikt ist ja auch der zwischen den Ingenieuren, die ein neues Produkt entwickeln, der Produktion, die dieses Produkt dann produzieren sollen und wollen, und dem Sales, die das dann verkaufen. Ne, könnte man natürlich mal denken, so okay, das ist ja, sind ja Bestandteil eines Betriebes und die müssten doch eigentlich automatisch sich unterhaken. Nein, die Erfahrung ist, dass typischerweise einfach die Entwicklung und Produktion und Sales ganz eigene Gesetzmäßigkeiten haben, nach denen sie funktionieren, ganz anders ticken und das überhaupt nicht so leicht ist, das übereinander zu bringen. Und auch da, es nützt nichts, die jeweilige Perspektive zu unterdrücken, sondern man muss die auch ne, die Verantwortlichen, wenn es da Konflikte gibt, aus beiden Bereichen zusammenbringen, dafür sorgen, dass die ins Gespräch gehen, ja.
Inwiefern, ist jetzt natürlich eine schwierige Frage, weil das suggeriert natürlich, dass jemand, wenn ich jetzt Führungskraft wäre und total sogar zustimme von allem, was du sagst, ist ja nicht unbedingt so, dass ich mir es zutraue oder das Handwerk habe, einen Konflikt so halten zu können. Also
ja.
Ne, die Anmoderation ist dann vielleicht eher so, ja, das ist ja wichtig, dass wir alle irgendwie gehört werden. Und dann fangen die an, gehört zu werden und plötzlich ist man, fühlt man sich hilflos, wie kriege ich die Kuh jetzt wieder vom Eis? Und das ist schlimmer geworden, weil das, was eigentlich gehört werden sollte, nicht gehört wurde.
Ja.
Was rätst du in so einem Moment? Und jetzt ist natürlich, ich will jetzt eigentlich nicht auf die Antwort raus, buche Tillmann Metzger, sondern was rätst du tatsächlich in erstmal so ein bisschen die Autonomie der Führungskraft zu stärken, dass die das erstmal versuchen, selber irgendwie hinzukriegen?
Also unbedingt, also letzteres, was du gesagt hast, unbedingt. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es kommt vor, dass Führungskräfte zu früh nach dem Mediator oder Moderator, nach dem externen Dritten rufen und den reinholen und das eigentlich auch eine gute Intention haben. Aber was dann tatsächlich passiert ist, wenn man das zu früh macht, dass die anderen das einem echt übel nehmen. Weil die implizite Botschaft ist, ihr seid so schlimm, mit euch kann man gar nicht reden. Man muss sofort einen externen Wachhund dazu nehmen. Also insofern finde deine Frage total super. Das ist wirklich wichtig, dass natürlich im ersten Schritt, wenn der Chef merkt, okay, die Führung von Entwicklung, Sales und Produktion sind überkreuzt, ist natürlich immer der erste Weg zu sagen, okay, lass uns mal zusammensetzen. Einfach wir vier. Lass uns mal zusammensetzen, lass uns drüber sprechen, was liegt da im Argen. Also dieses Risiko muss man einfach eingehen. Und das Problem ist genauso, wie du beschreibst, dass ja meistens Menschen in Führung kommen, nicht weil sie geniale Mediatoren oder Moderatoren wären, sondern weil sie ja eine fachliche Qualifikation haben. Und das heißt, viele Menschen haben nicht wirklich gelernt, wie man dann mit solchen Fliehkräften in solchen Gesprächen umgeht. Und was dann passiert, leider immer wieder passiert, das ist wirklich zu 80-90% führen Führungskräfte dann erstmal Einzelgespräche. Das heißt, der Chef erstmal mit dem Chef Sales und dann mit dem Chef und so weiter. Und was passiert, wenn man Einzelgespräche führt in Konflikten? Es entsteht unglaublich viel Misstrauen. Weil natürlich kriegen die anderen das mit, die werden ja auch einzeln besprochen. Das ist die Frage, ne, was hat der da von Sales drüben, was hat der dem schon in die Ohren geblasen? Der intrigiert doch schon seit Jahren gegen mich. Also es steigert das Misstrauen und es führt dazu, dass jeder in diesem Einzelgespräch nicht 100%, sondern 200% sagt. Also damit ich gut wegkomme, muss ich den anderen richtig schön schlecht reden und muss mich richtig goldig reden. Und das heißt, was ein Chef davon bekommt, von Einzelgesprächen, ist lauter verzerrte Versionen der Realität. Weil die Korrektur die andere Seite nicht anwesend ist. Also diese verflixten Einzelgespräche, die so starke Standards sind, sind einfach Teil des Problems. Ein Teil nämlich, dass man übereinander redet, statt dass man miteinander redet. Das heißt, tatsächlich heißt das für eine Führungskraft, die dort drei im Konflikt befangene Menschen zusammenruft, mit denen sprechen will, riskiere das, mit denen zu dritt zu sprechen. Das wäre meine erste ganz wichtige Empfehlung. Und gib eine klare Einladung, wo das deutlich wird, worum es geht. Ne? Also wirklich persönlich denen sagen, liebe Leute, ich merke, da hakt es zwischen euch dreien. Lass uns das besprechen. Das ist das Thema, wie wir dieses Produkt X jetzt sozusagen auf den Weg bringen und vermarktet und verkauft kriegen. Lass uns da zusammen sprechen. Da gibt es Schwierigkeiten zwischen euch dreien, uns vieren. Und drittens, ich finde es sehr wichtig, dem auch dann genug Zeit erstmal zu geben. Ich glaube, das ist ein weiteres großes Problem, dass wenn man wirklich ernsthaft Konflikte klären will, man ist oft so unter diesem Hauruck-Zeitdruck-Modus des Alltags und es braucht aber bei Konflikten mehr Zeit. Also klare Einladung, alle gleichzeitig einladen, gleichzeitig mit ihnen sprechen, klares Ziel, guten Zeitrahmen. Das wäre so, was ich jedem empfehlen würde, bevor er anfängt, über einen Mediator zu denken.
Was wäre, wenn, das machst du jetzt als Führungskraft, und dann passiert leider genau, die Fronten geraten aneinander und du sitzt jetzt erstmal dazwischen. Hast du da einen Tipp? Wie könnte man das ohne Mediationsskills erstmal jetzt gelernte, mhm. wie könnte man damit umgehen? Hast du eine Idee?
Ja, unbedingt. Also ich glaube, bin überzeugt. Meine Erfahrung ist, dass wirklich, wenn dann im Gespräch es schwierig wird, es unglaublich wichtig ist, zu verlangsamen und dass es wichtig ist, in Anwesenheit von allen dreien, jedem Einzelnen, jeder Einzelnen erstmal das Wort zu geben und dem gut zuzuhören und das auch so anzukündigen. Nicht? Also das, was ja die Leute, die Führungskräfte typischerweise so 80-90% intuitiv sonst immer machen, nämlich Einzelgespräche führen, da hat ja durchaus seinen Sinn. Nämlich jeder möchte für sich erstmal gehört und verstanden fühlen. Das ist in sich erstmal eine Eskalation. Das Problem ist nur, wenn du das machst, während die anderen nicht da sind, dann kommt diese Spaltung rein, dann kommt dieses irrationale Übertreiben rein. Also das, was du normalerweise im Einzelgespräch machst, macht das unter Anwesen von allen und sagt, liebe Carla, ich möchte erstmal von dir deine Perspektive hören, dann bist du dran, Bruno, und dann du, Klaus. Ich möchte von euch einfach erstmal, dass ihr zu mir sprecht, dass ihr noch nicht miteinander sprecht. Ich möchte erstmal in Anwesenheit von allen genauer verstehen, wo siehst du gerade das Problem? Und ich möchte dich bitten, ehrlich zu sein, auch da, wo ich als dein Chef vielleicht dazu beigetragen habe, ich möchte dazulernen, bitte schone mich nicht. Also das ist, glaube ich, diese offene Aussprache. Der Mensch hat Raum für sich und alle anderen hören zu. Und das bringt unglaublich viel Druck aus dem System raus. Natürlich ist das für die anderen nicht leicht zuzuhören. Da kann man sagen, Mensch, und Bruno und Klaus, ich weiß, das ist schwer, in der Situation zuzuhören. Ihr seid hier, weil ihr miteinander auch im Konflikt steht. Aber es ist gerade eine ganz wichtige Aufgabe. Ihr habt hinterher auch eure 15, 20 Minuten, wo ihr dran seid. Das ist so ganz, und ich glaube, wenn man das macht, ist unglaublich viel getan an einem guten Start. Und wenn man dann außerdem noch sagt, okay, nach 10, 15 Minuten oder auch zwischendrin mal sagt, okay, Carla, ich habe verstanden, für dich ist das Thema A, B und C, das sind die heißen Themen. Und du siehst da an dem Punkt Bruno und an dem Punkt Karl und an dem Punkt mich als Schwierigkeit. Habe ich das so richtig verstanden? Also eine kurze Zusammenfassung, sodass Carla merkt, okay, das ist beim Chef angekommen. Ich kann mir es von außen anhören, korrigieren. Und ich finde, das ist kein Hexenwerk, außer dass die Führungskraft, die das moderiert, es einfach wirklich schaffen muss zu sagen, ich komme mit meiner Sicht zum Schluss. Ich bin der Vierte in der Reihe. Ich werde zum Schluss sagen, wie ich das gerade sehe. Und dieses Aushalten, da kommen wir zur Episode 1, diese auf die Haltung kommt es an. Füße auf dem Fußboden, tief reinatmen in den Bauch und einfach sich klar machen, das Erste, was die Leute brauchen, sie wollen erstmal gehört und verstanden haben. Und wenn das geschafft ist, dann hast du 50% des Problems bereits gelöst. Du bist noch gar nicht bei irgendwelchen Lösungen wirklich, aber die Spannung geht runter. Die Leute fühlen sich gehört. Also das ist das, was ich jedem empfehlen würde.
Ja, sehr schön. Ich würde tatsächlich dir auch noch die Worte in den Mund legen wollen, dass du kurz da was dazu sagst, nämlich zur Souveränität zweiter Ordnung.
Oh ja.
Vielleicht ist das in dem Kontext, kam ich da gerade drauf, sehr hilfreich. Was ist das als Führungskraft oder was ist die Souveränität zweiter Ordnung in dem Fall?
Ja, danke. Also Souveränität erster Ordnung heißt ja, ich bin fähig, ich bin gut ausgeschlafen, ich bin klug, ich bin gut ausgebildet, ich weiß Bescheid. Also, ne, also im Prinzip erwartet man erstmal von dem Chef und dem Chefchef, von der Chefin, dass sie souverän sind. Zu Recht. Also wir werden dafür bezahlt als Führungskräfte, dass wir auch in schwierigen Situationen souverän sind. Und das wird auch gar nicht in Frage gestellt. Und natürlich machen wir als Menschen alle Fehler. Das ist unvermeidbar. Und das heißt, Souveränität zweiter Ordnung heißt, ich weiß als Chef, dass ich Fehler mache. Ich weiß, dass ich auch ein Bangen vor dem Konflikt habe. Ich weiß, dass ich auch Zweifel habe und dass ich damit offen bin. Und eben ein Teil der Souveränität zweiter Ordnung ist eben auch zu sagen, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ein Beispiel davon könnte sein, dass jemand zu Beginn dieses Gesprächs sagt, wisst ihr, Carla und Bruno und Peter, Karl, ich habe vor diesem Gespräch ja auch ganz schön Respekt. Es hängt was davon ab. Wir haben ja ein Projekt, das hat ein Volumen von 50 Millionen. Und wenn wir das vergeigen, dann ist das für uns alle viel schwierig. Und ich bin natürlich jemand, der besonders in Verantwortung steht. Also auch ich bange ein bisschen. Und auch ich weiß, dass ich vielleicht Da werdet ihr mich genau informieren, vielleicht nicht an jeder Stelle ideal gehandelt habe. Ich bin zum Beispiel sehr unglücklich darüber, muss ich euch ehrlich sagen, bin unglücklich darüber, dass ich erst jetzt dieses Gespräch mit euch zu viert führe. Das hätte ich eigentlich schon vor einem Monat machen müssen. Ich glaube, es ist einer meiner Beiträge, dass wir einfach eigentlich ein bisschen spät daran kommen. Also ich möchte sagen, lasst uns ehrlich miteinander sprechen. Ich möchte von euch hören und etc. Also das ist das, was wir so als Souveränität zweiter Ordnung bezeichnen, dieses, ja, ich zeige mich auch als Mensch mit meinen Fehlern. Und was bewirkt das, wenn die Top-Führungskraft das macht? Es bewirkt, dass dieser Schrecken des Konfliktes, wo jemand Fehler gemacht hat, ein bisschen den Schrecken verliert. Und dass das Reden über Dissens, das Reden über Scheitern einen Schrecken verliert. So.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist wirklich eine wichtige Grundhaltung. Wenn man jetzt wieder diese drei Ebenen Kopf, Herz, Bauch benimmt, ne? Also wir brauchen natürlich die Information, was ist überhaupt passiert, was ist überhaupt die Situation. Ein schönes Wort ist da in dem Kontext Orientierung. Und wir brauchen natürlich auch diese bauchige, ne, was wurde entschieden, was ist der Wille, was willst du nicht, das ist meine Autonomie, hier sind meine Grenzen überschritten worden. Also das braucht man, das ist letztendlich, glaube ich, auch die Quelle für viel, was dann in Vorwurf oder in Aufarbeitung mitgenommen wird. Aber genau diese Herzebene, dieses ich zeige mich auch mit meiner, vielleicht sogar, manche Leute würden sagen Schwäche, ich würde überhaupt gar nicht das Wort in den Mund nehmen, aber mit dem, was mich vielleicht herausfordert, was schwierig für mich ist, ist jetzt laut auszusprechen, weil es etwas von mir zeigt, preisgibt, das ich erstmal eigentlich für mich behalten wollte.
Ja.
Verletzlichkeit ist so ein Wort. Also das ist oft natürlich gerade in einem Business-Kontext, das, ne, man hört so schöne Worte wie, ja, die sollen hier arbeiten, ne? Das ist, also die sind hier zum Arbeiten, werden dafür bezahlt. Und ich finde das ganz schön, dass man mit so einer, mit diesem erstmal sehr nüchternen Wort Souveränität zweiter Ordnung diese Welt aufmacht. Diese Welt, in der ja auch jeder redet über Fehlerkultur und so.
Ja.
Aber Fehlerkultur funktioniert halt nur, wenn ich als Führungskraft auch Fehler nicht verurteile.
Ja.
Und dann, also macht bitte alle Fehler, aber wenn ihr einen Fehler macht, dann sagt sie bloß nicht, weil sonst reiß ich euch den Kopf ab, ist halt nicht unbedingt die richtige Strategie für Fehlerkultur. Ne?
Und du sprichst ja ein wichtiges Wort aus, nämlich Kultur. Ne? Kultur ist ja ein Set von Regeln, expliziten, impliziten Regeln, die gewissermaßen in einem Betrieb oder in einem Gemeinwesen, in einem Land gelten. So ist es normal. Ne? Und das besagt aber auch, dass natürlich das für dich als Führungskraft, also ich rede jetzt gerade in Richtung der Menschen, die hier vielleicht gerade zuhören. Ne? Also natürlich braucht es für eine offene Konfliktkultur und für eine Souveränität zweiter Ordnung, braucht es eine betriebliche Kultur, die das erlaubt. Ne? Also wenn die oberste Chefs sozusagen hart regieren und divide et impera und heul nicht arbeite. Also wenn du von oben für diese offene Konfliktkultur, für die Souveränität zweiter Ordnung kein Vorbild hast und nicht gewissermaßen die Erlaubnis, sondern die Zustimmung hast, dann ist das ganz schwer als mittlere oder untere Führungskraft, das gut zu überleben. Und ich finde es spannend, dass tatsächlich immer mehr, ich bin selber davon ganz überrascht, immer mehr Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer in meine Mediationsausbildung kommen. Finde ich auch sehr spannend und ich finde das ein gutes Zeichen, weil einfach immer mehr Inhaber von Betrieben, immer mehr Chefs merken das, dass einfach die Qualität des Umgangs miteinander und die Qualität im Umgang mit Konflikten sich unglaublich auswirkt auf die Produktivität. Also Produktivität und Menschlichkeit gehen Hand in Hand. Und das finde ich ganz spannend. Also ich bin immer wieder überrascht, wenn man auch sagen könnte, mein Gott, also Geschäftsführer, wo nehmen die Zeit her, um 27 Tage Mediationsausbildung zu machen? Aber ja, es gibt sie. Und es gibt auch die Chefs, mit denen ich zusammenarbeite, die wirklich jedes Jahr wieder mit ihrem Management-Team 2 Tage Mediation machen. Jedes Jahr neu, weil sie sagen, ja, das ist wichtig. Es ist wichtig, dieses immer wieder einüben, offen mit Konflikten umgehen. Das bringt unsere Produktivität voran und es fühlt sich besser an, wenn Dinge geklärt sind. Ja.
Ich merke gerade, ich fand, das war sehr schön, ausgiebig. Ich merke aber auch, ich habe jetzt gar keine direkte Frage mehr.
Ja.
Hast du denn, vielleicht habe ich aber auch was übersehen, hast du denn noch was Wichtiges, was du gerne sagen willst?
Ja, also wir sind ja im Grunde genommen bei diesem Thema, wie nutze ich Konflikte produktiv und das auch real, konkret runterzubrechen, wie kann das im Betrieb funktionieren, in Klammern, außer dass man Thema Metzger als Mediator bucht oder jemand anderes. Das fand ich auch eine super Frage von dir und ich finde, dass den Anspruch haben wir auch, mit dem wir hier gerade arbeiten. Und wir sind ja dabei im Grunde bisher so weit gekommen, dass wir sagen, also da sind deine drei Führungskräfte von Produktion, Entwicklung und Sales, die sind miteinander im Clinch. Du lädst die ein, du gibst ihm genug Raum, du lässt jeden reden, du hörst zu, du fasst zusammen. So, wenn du so weit bist, dann hast du im Grunde erstens eine gute Diagnose geleistet. Das heißt, du hast vielleicht jetzt oder sehr wahrscheinlich einen Überblick über die Situation, die du so detailliert noch nicht hattest. Und zweitens hast du den Konflikt ein Stück weit schon deeskaliert, weil alle drei sich gehört fühlen von dir. Ja, die hatten die Gelegenheit, sich zu erklären. Und das kann je nach Kontext auch länger als 15 oder 20 Minuten am Stück sein. Das kann auch mal 40 Minuten am Stück sein, je Person. So, und dann wäre meine Empfehlung in der Situation für jemanden, der eben nicht selber ausgebildeter Mediator ist als Führungskraft, dass du in der Situation sagst, Carla, Bruno, Peter, ich bin euch sehr dankbar für eure offenen Worte. Das ist mit Sicherheit nicht nur bequem gewesen, auch für mich nicht. Auch ich habe dazugelernt. Ich bin dafür, dass wir das jetzt erstmal sacken lassen, dass wir mal zwei Nächte drüber schlafen und dass wir uns übermorgen wieder treffen. Und der Fokus, den ich dann bitte, euch einzunehmen, ist, okay, wenn ihr das mal, was ihr hier gehört habt, als eine komplette Analyse aus verschiedenen Perspektiven betrachtet, als eine Analyse der Konflikte, was können wir für Vereinbarungen entwickeln, damit wir aus diesen verschiedenen Punkten, die uns da belasten, die uns im Weg liegen, damit wir mit denen gut umgehen können. Das heißt, dieses, was ich eben empfehlen würde, wäre, diesen Termin nicht zu lang werden zu lassen. Es kann auch sehr anstrengend werden, auch wenn du selber nicht ausgebildeter Mediator bist, das zu moderieren, sondern erstmal dieses Analyse, zwei Nächte drüber schlafen, weiterer Termin. Und idealerweise natürlich hast du auch gleich schon so eingeladen, dass die Leute Bescheid wissen. Es gibt einen ersten Fact-Finding-Mission-Termin sozusagen, wo es erstmal das tiefere Verständnis geht von dem Ganzen, aber auch um das menschliche Verständnis. Und dann zwei Tage später Solutions, Lösung. So, und wenn du das, ich sag mal, zweimal drei Stunden fähig machst, hast du eine relativ gute Chance, dass dabei was rauskommt. Und wenn du dann nach ein Follow-up nach einem Monat zum Beispiel hast und mit den dreien nochmal zusammenguckst und wie läuft das oder selber auch wahrnimmst, wenn du dann den Eindruck hast, okay, wir sind nicht auf dem Weg der Besserung, es wird schwieriger, es ist kompliziert, dann würde ich mir dann überlegen, okay, Mediator, extern Mediator, das wäre meine Empfehlung, so in dieser gestuften Folge vorzugehen. Dann finde ich, hat man wirklich die Selbstheilungskräfte des Systems herausgefordert und gewürdigt und erst wenn man das macht und merkt, na, das ist noch nicht ausreichend, erst dann würde ich tatsächlich nach draußen gehen. Es gibt wirklich Führungskräfte, die bei mir anrufen, ich mit denen spreche und ich dann die Frage stelle, haben sie denn schon mal mit allen dreien zusammen darüber gesprochen? Und die sagen dann, nee. Und dann sage ich wirklich, tun Sie es erstmal. Tun sich den Gefallen, sprechen Sie erstmal mit denen. Kann sein, dass ich euch keinen Auftrag bekomme, aber Ihre Leute werden es Ihnen danken, weil es ist ein Vertrauen auch in diese Leute und ihre Selbstheilungskräfte. So, das würde ich immer sehr stark dafür plädieren. So.
Ja, wichtiger Punkt. Ne? Was macht man dann tatsächlich aus diesen Dingen mit Ergebnissen? Wie leitet man dann auch die Ergebnisse? Und du sagst Vereinbarungen. Was mich da noch interessiert ist, natürlich ein bisschen eine loaded question, wie man auf Englisch sagen würde, weil ich natürlich die Antwort schon kenne, aber was sind so noch zwei, drei Tipps, wenn man diese Vereinbarungen ausarbeitet, gemeinsam bearbeitet? Worauf sollte man achten bei diesen Vereinbarungen?
Ja, da gibt es ja das schöne Wort smart, smarte Vereinbarungen. Also das kennen sicherlich auch viele, die jetzt zuhören. Und ich finde es wichtig, das da auch einzuhalten. Also die Vereinbarungen sollen spezifisch sein, ja, messbar, angemessen, realistisch und terminiert. Das heißt, was man hat so eine gewisse Neigung, so deklaratorische Vereinbarungen zu machen. Ab heute werden wir immer miteinander sprechen, wenn Schwierigkeiten auftauchen. So, diese Art von Goodwill-Erklärung, die klingen erstmal sehr gut und sie sind auch sehr einfach, weil sie kosten nichts. Sie sind nicht sperrig in keiner Weise. Und es ist ja schön, wenn wir denen vertrauen, aber was man wirklich braucht, ist sowas wie eine Vereinbarung. Wir vier hier, Chef von Sales, Entwicklung und Produktion, wir treffen uns einmal wöchentlich für eine Stunde und das Thema ist für diese Stunde allein, wie geht's uns zusammen in der Zusammenarbeit, wo gibt's da Schwierigkeiten? Nicht? Und das heißt, es ist eine organisierte Offenheit über Schwierigkeiten, also terminiert, klare Aufgaben, klare Rollen. Also das heißt, es soll wirklich sehr klare Dinge vereinbart werden und nicht so eine Art von Wolkenkuckucksheim, ab heute vertragen wir uns und so. Das finde ich wichtig. Und es gibt da auch ganz interessant, also es gibt so manchmal so Vereinbarungen, die fast schon lustig erscheinen, aber du wirst es vielleicht nicht glauben, aber eine Menge von Mediationen, die ich habe, ist am Ende eine der Vereinbarungen. Wenn wir morgens in den Bürotrakt reinkommen, schauen wir in die Türen rein und sagen Hallo. Das klingt ein bisschen banal, aber im Grunde ist das tatsächlich so, dass oft im Konflikt man sich meidet, man sich noch nicht mehr grüßt, noch nicht mehr sagt, ich bin jetzt weg. Und das ist ein Teil von dessen, wo viele Menschen sich unwohl fühlen. Und dieses, wir grüßen uns jeden Morgen, ist eine sehr konkrete Form, wie man sagt, wir achten auf unsere Beziehung. Wir schauen uns als Menschen an und wir sind im Kontakt als Menschen. Also wann immer dieser Wunsch ist, so dass es besser wird, versuche es so konkret und operationalisierbar und terminiert und klar wie möglich zu machen.
Ja, sehr schön. Ich habe tatsächlich auch noch was ich da ergänzen wollte.
Ja, gerne.
Weil ich es auch von dir gelernt habe. Und das hat für mich so ein bisschen auch tatsächlich die Haltung zur Vereinbarung auch geändert. Nämlich, dass eine Vereinbarung tatsächlich so sein soll, dass theoretisch jeder unter diese Vereinbarung eine Unterschrift setzen könnte und alle damit einverstanden sind. Mhm. Auch wenn es vielleicht für die eine oder andere Person vielleicht mal ein bisschen, manchmal muss man mehr Kompromiss oder weniger Kompromiss eingehen. Aber wirklich es so zu formulieren, dass keiner ein Störgefühl hat. Also wenn jemand denkt, okay, das geht jetzt in meine Richtung und ich soll hier was ändern und das ist eigentlich genau der Grund, was ich nicht ändern wollte, weil ich hier mich missverstanden gefühlt habe. Und dann soll man da eine Unterschrift drunter setzen. Das wäre, glaube ich, keine optimale Vereinbarung.
Ja.
Also das finde ich ist auch, das macht manchmal Vereinbarungen nicht einfacher, aber es macht sie auf jeden Fall konstruktiv, wenn man das berücksichtigt.
Ja, ich würde sogar wirklich so weit gehen, nicht nur zu sagen, dass man unterschreiben könnte, sondern also die normale Form, wie ich das normalerweise mache, dass ich, wenn ich das moderiere, am Flipchart mitschreibe und dann wirklich alle unterschreiben. Man kann das natürlich, wenn man auf andere Weise mitschreibt an irgendeinem Screen, auch da kann man am Ende, sei es ein Touchscreen, wo man unterschreiben kann oder den Namen drunter setzen. Ich habe schon vor ein paar Jahren mal eine ganz spannende Mediation gehabt bei einem Management-Team eines Kaffeerösters, wo wirklich, also wir 2 Tage lang hart gerungen haben, wir waren völlig fertig, einmal durch und dann habe ich gesagt, so und bitte jetzt unterschreiben. Und dann hat wirklich eine Person gesagt, nee, mache ich nicht. Obwohl die Person, ne, das, genau was du sagst, die hat an einem bestimmten Punkt, da gab es einen bestimmten Punkt, wo sie überhaupt nicht mit einverstanden, überhaupt nicht glücklich war, aber sie hat es im Grunde geschluckt. Aber da, wo dann der eigene Name auf einmal drunter steht und klar wurde, das wird abfotografiert, das ist ein gültiges Dokument der Zusammenarbeit da. So, dann mussten wir tatsächlich nochmal zurückgehen und zum Glück konnten alle noch sich Zeit aus den Rippen leihen. Wir sind dann nochmal einen Schritt zurückgegangen und sind dann nochmal auf diesen Punkt eingegangen. So von, ja, unbedingt. Also schriftliche Vereinbarung unterschreiben. Auch wenn das manchmal ein bisschen komisch, so wie Misstrauen aussieht, aber es ist eine andere Form von, ja, ich habe das geprüft, was da steht und ich gehe damit so, ne? Ja. Ja, guter Punkt.
Ja. Okay. Ich habe jetzt, hast du noch was? Du hast ja sowas Gutes jetzt noch reingebracht, nicht, dass ich nochmal was vergessen habe.
Ja, ich meine, wie nutze ich Konflikte produktiv, ist natürlich ein riesengroßes Thema. Das Letzte, was mir dazu noch einfällt, ist natürlich, ja klar, wenn du wirklich, also als Führungskraft am Ende zu merken, ich komme hier nicht weiter, und brauchen externen, einen Mediator, einen Moderator. Das ist für eine Führungskraft auch immer, kann sich gefährlich anfühlen, wie so ein Eingeständnis, ich bin hier als Führungskraft an das Ende der Fahnenstange gekommen. Ich weiß nicht weiter. Also ich achte wirklich jeden Menschen in einem Betrieb, der sagt, ich bin verantwortlich für dieses Team, wir brauchen einen Mediator. Ich achte die sehr, weil die gehen damit ein bisschen ins Risiko und sagen, sorry, ich kann hier nicht mehr weiterhelfen, wir brauchen was. Und das ist, also ich achte die Leute sehr, die sowas machen. Und wenn du als Führungskraft das möglichst selten erleben möchtest, dass du bei Konflikten einen extern brauchst, mach eine Mediationsausbildung. Also letzten Endes bist du souveräner, ausgeschlafener, hast viel mehr Möglichkeiten als Führungskraft, als Geschäftsführung, wenn du selber in eine Mediationsausbildung gehst. Und da kommt jetzt unser kleiner Trailer www.mediationsausbildung.de. Da siehst du unsere Ausbildung, Mediation Expert Training. Wir haben regelmäßig Geschäftsführer und sowieso jede Menge Führungskräfte drin. Und das, was wir dort anbieten, ist nicht nur auf dieses Feld optimiert, aber sehr, sehr geeignet für dieses Feld. Also ganz herzlich willkommen, wen das interessiert. Ich biete auch auf meiner Website so ein Buchungstool an, wo du sehr leicht einen Termin mit mir buchen kannst. Wenn du einfach mal überprüfen willst, ist das was für mich, passt das für mich? Also herzlich willkommen. Ich spreche auch gerne mit jedem darüber, den es interessiert.
Und da will ich noch ergänzen, es ist auch tatsächlich nicht nur hilfreich für die Beruf, also für tatsächlich die Arbeit als Führungskraft. Also das ist wirklich, würde ich schon sagen, wahrscheinlich berufsverändernd, auch für das ganze Team. Es ist auch zusätzlich einfach total hilfreich fürs Privatleben. Also man lernt, man bildet sich als Mensch weiter, mit der Fähigkeit, Konflikte zu begegnen, zu halten, zu erkennen, benennen, transformieren, akzeptieren, alle diese Sachen. Und gleichzeitig hört ja mein Menschsein nicht auf, wenn ich die Arbeit verlasse. Hm. Also das ist für mich immer so schön, dass man beides erwähnen darf, ne?
Ja.
Weil letztendlich sind auch Geschäftsführer sind Menschen, Tillmann.
Tatsächlich, tatsächlich. Und auch Geschäftsführerinnen, ganz genau. Also das ist, ja, finde es total gut, dass du es sagst. Und wenn man wirklich in den richtig guten Mediationen, also man kommt nicht überall so richtig ganz, ganz tief, das ist sehr verschieden, wie viele Leute sich auch zutrauen und was möglich ist, aber in den richtig guten Mediationen wird eigentlich deutlich, dass das, was da an dem Arbeitsplatz passiert und wo Leute sich menschlich aneinander reiben, dass diese jeweiligen Menschen das eigentlich auch von woanders her kennen. Und dass sie sagen, ja, das Feedback habe ich auch schon von meinem Mann gehört, dass ich einfach manchmal an mir keinen Weg vorbeigehe und ich wie einfach, ja, in Konflikten sehr, sehr massiv werden kann und ich weiß das. Und das macht so einen Unterschied für diese Deeskalation, weil einfach die Menschen auch so ihren Anteil zu sich nehmen. Und ja, also man lernt auf allen Ebenen dazu und es kommen eben in Mediationsausbildungen auch häufig, auch diesen natürlich eingeladen, Menschen, die von vornherein sagen, ja, mein Thema ist gar nicht Betrieb oder irgendwas, sondern ich habe einfach als Mensch mit Konflikten echt meine Not und möchte dazu lernen. Und auch das ist von vornherein sehr willkommen in der Ausbildung.
Ja, und nächste Episode. Du hast jetzt schon gesagt, manchmal geht es nicht immer ganz, ganz tief, ja, in den Mediationen. Ja. Manchmal geht es aber auch ganz, ganz tief. Und ein Modell, um das zu erklären, was eigentlich Tiefe in Mediation bedeutet, ist die Konfliktleiter. Mhm. Und da sprechen wir in der nächsten Episode drüber. Ich finde, das war eins der größten, wichtigsten Modelle, ehrlich gesagt, die mich auch total geprägt hat für die Ausbildung. Mhm. Und ja, da lade ich nur ein, Interesse weiterzuhören.
Ja, es gibt die Konfliktleiter, gibt wirklich Orientierung, wo entlang, wie entlang es geht im Gespräch und das Vertrauen darauf, auch wenn es sich zwischendurch brenzlig anfühlt, es hat einen Sinn und es ist ein Prozess, auf den man vertrauen kann. Ja, schön. Freue ich mich drauf, mit dir drüber zu sprechen.
Ja, dann bis dann.
Ciao.
Das war Mediation Mindset. Konflikte nachhaltig klären. Jetzt abonnieren. Überall, wo es Podcasts gibt und auf YouTube.